Oberndorfer kam ein paar Wochen später zu Ducho, sah das Modell stehen. Was ist denn das für eine komische Sache?
Ja, Täfelung fürs Käsebiertheater.
Lauter sterbende Gallier?
Was, Herr Doktor?
Sterbende Gallier. Das ist eine antike Figur, ein nackter, sterbender Mann mit einem Schild.
Sehen Sie, Herr Doktor, Heik doch recht gehabt. Heik doch recht gehabt.
Hab mir immer gedacht, sieht doch aus wie ein nackigter Mann mit einer Scheibe. Sollen nämlich Ranken sein. Schon kamen die Glaser und kitteten die Fenster ein. Inzwischen wurden 3 neue Wohnungen vermietet. An einen Russen, an einen Baron von Schleich und an eine seltsame, berufslose Dame. Aber das war spärlich. Dipfinger ärgerte sich krank über Karl Weiß, den gewissenlosen Sau und den Dreckerten. Aber was sollte man machen? Mitte zuckte die Achseln. Wer weiß, ob es sich gelohnt hatte, für Hohenschönhausen das miserable Karl-Weiß'sche Projekt einzutauschen, dachte er. Womöglich wurde man noch kompromittiert. Es sickerte so allerhand durch. Dipfinger sagte,
»Schauen Sie, Herr Kommissar, schauen Sie mal. Nicht einmal die Fenster hat er gleich gezeichnet, ne? An der Kurfürstendammfront sind sie verschieden geteilt. Jetzt stellt sich heraus, dass nicht genug Platz für die Türen ist. Müssen die Bekleidungen also abgeschnitten werden. Bei einem Teil, da geht das gar nicht. Müssen wir bei Schüttke umarbeiten lassen, ja?
So eine Arbeiterei ist doch eine Gewissenlosigkeit von einem Architekten. Mitte sagte,
ja, ich bin auch nicht gerade begeistert, was der Karl Weiß uns da beschert hat. Die Zimmer liegen so unglücklich, dass kein Mensch die Wohnungen will. Dabei spielen mangelnde Türen und Fensterdetails gar keine Rolle, lieber Herr Dipfinger. Machen Sie das irgendwie, irgendwie.
Es gab immer neuen Ärger. Türen lagen so, dass keine Betten ins Schlafzimmer gestellt werden konnten. In den Küchen hatte kein Schrank Platz, in den Badezimmern war kein Waschbecken. Die Vermietung kam nicht vorwärts. Im Juli wurde mit den Malerarbeiten begonnen. Um die Malerarbeiten hatte es einen heißen Kampf gegeben und Schulz hatte es erreicht, dass er sie um 2000 Mark billiger vergeben konnte, als ursprünglich das billigste Angebot gelautet hatte. Mitten im Sommer, es war ein total verregneter Sommer, wurde der neue Tonfilm der Käsebierproduktion herausgebracht. Ein Militärschwank.
»Furchtbar«, sagte Golisch bekümmert. Im Abendblatt habe ich ihn sanft, aber deutlich und mit großer Liebe auf sein anspruchsloses Ausgangsgebiet verwiesen. Es zeigt sich nämlich immer deutlicher, dass Käsebier keinen Geschmack hat. Er gibt sich für die dümmsten Texte her.
Die Abendblätter kamen.
»Aha, hier ist der Golisch«, sagte Miermann. »Und hier...«
Die alte Bautischlerei-Firma Feinschmidt und Rohals hat heute ihre Zahlungen eingestellt. Der 49-jährige Mitinhaber Franz Rohals hat sich erschossen.
Franz Rohals ging in meine Klasse. War ein feiner Junge. Ist doch entsetzlich sowas. Und was hinter solcher Nachricht steckt.
Oberndorfer saß am Stammtisch. »Heute hat sich Rohals von der Firma Feinschmidt und Rohals das Leben genommen. Wissen Sie, wer das war? Feinschmidt und Rohals haben schon für Schinkel gearbeitet. Die Holzarbeiten am Schauspielhaus sind von Ihnen. Schinkel schreibt einmal, »Mein ehrenwerter Tischlermeister Rohals hat mir heute eine vorzügliche Arbeit gezeigt, worüber die allerhöchste Genehmigung, wie ich hoffe, in Eile nachgeholt werden könnte.« Ich habe es heute nachgelesen, als ich in der Zeitung die Nachricht las.
»Sie wissen doch«, sagte Krone, »beim Bauen kommt's nicht mehr auf den Bau an.«
»Bei der Zeitung kommt's nicht mehr auf den Inhalt an«, sagte Golisch und stand auf. »Heil und Sieg und fette Beute.«
Fräulein Fleißig sagte zu Schulz, »Denken Sie mal an, Herr Schulz, Feinschmidt und Rohals haben die Zahlungen eingestellt und Herr Rohals hat sich das Leben genommen.«
»Wie?« sagte Schulz.
Das ist aber grässlich. Erinnern Sie sich, Herr Feinschmidt war noch vor ein paar Monaten bei mir wegen des Kurfürstendamms und dann war Schüttke billiger und ich hab Schüttke genommen. Das war eine feine Firma. Die haben eben eine Arbeit gemacht, die man heute nicht mehr bezahlen kann. Die haben alles gemacht, was gut ist in Berlin. Nee, es ist nicht mehr schön. Es macht keinen Spaß mehr. Alles, was gut ist, geht zu Junde.
Aber Sie wissen doch, Fräulein Fleißig, der Schüttke ist billiger gewesen. Konnte ich doch nicht verantworten. Man muss doch kalkulieren, sonst geht man doch selber vor die Hunde. Aber es liegt an den Steuern. Die hält die Wirtschaft nicht aus.
Es war Sommer. Margot Weismann machte sich für La Bohle fertig. Muschlers waren im Salzkammergut, Frau Frechheim war in Gastein. Onkel Gustav war auf der Insel White. Fräulein Dr. Kohler bekam einen dicken Brief mit der bekannten Handschrift. Sie machte ihn auf. Es lag darin Programm und Text für ein Käsebiergastspiel in Stuttgart, dazu eine Karte, ganz leer. Nur M.P. Das Rheinland war befreit, Miermann fuhr zu den Feierlichkeiten hin. Miermann war berauscht. Die Schönheit der Landschaft, die Leichtlebigkeit der Bevölkerung, das herrliche Wetter, der Rheinwein, die Lieblichkeit der Mädchen erhoben ihn in eine Stimmung vollkommenen Glücks. Frechter fragte Golisch, ob die Berichte Miermanns ironisch gemeint seien. Golisch antwortete, dass Miermann restlos begeistert sei und dass die Frage, ob man in Trier oder Mainz besser einen 1921er oder einen 1911er wähle, die einzige Sorge sei, die sein Herz beschwere. Käsebier war auf Tournee. Berlin war tot. Im Juli kam M.P. nach Berlin. Fräulein Dr. Kohler überlegte einen Tag. Dann rief sie ihn an. Er erklärte, keine Zeit zu haben, so lief sie zu ihm in die Redaktion. Er drückte sie ernst und stumm an sich. In 4 Wochen, sagte er, in 4 Wochen bestimmt. Ich fahre nach Südfrankreich. Wir sehen uns Arles an, Nîmes, Avignon. Wirklich? Ja, sagte er, und hatte einen traurigen Hundeblick, der ihr bei seinem witzigen Kopf rührend schien. Wir fahren diesmal bestimmt. Ich habe über alles in diesem Jahr viel nachgedacht. Ach, du Liebe! Er küsste ihr die Hand. Ich verreise nur noch einmal kurz nach Leipzig. Radiovortrag. Er sandte von dort eine Karte. Ja, hier, wo ich seit wie lange zum ersten Male eine volle, sorglose, freie Stunde verfeiere. Warum sind Sie jetzt nicht hier? Fräulein Kohler schrieb, da ich Sie fast eine Woche nicht sah, habe ich bei allen Himmeln bereits die Empfindung, Sie seien nicht wirklich, sondern eine spiritistische Erscheinung. Sie sehen also, es ist notwendig, sich wieder mal zu manifestieren. Eben wollte mich ein Bekannter zu einem Abendspaziergang abholen. Ich aber hab abgesagt, ich hätte zu tun. Das zu tun besteht darin, dass ich auf dem Briefpapier Möwe einen Brief an Sie schreibe. Er ließ nichts von sich hören. Sie schrieb ihm: Ginge ich Ihnen, wie es der sogenannte Stolz forderte, jetzt aus dem Wege, so wäre eine menschliche Beziehung fähig, beiden Teilen noch manche Anregung, Klärung und Freude zu geben, zerstört. Wir sind beide, scheint es mir, im Wandern und Steigen. Ich würde mich freuen, könnten wir uns, um ein kühnes Bild zu gebrauchen, manchmal eine Bank sein, von der sich Ausblicke in ein Tal und auch auf Gipfel genießen lassen. Ich bitte Sie also, lassen Sie Unmutsgefühle über unwürdig Weibchenhaftes nicht Fuß fassen. Versuchen Sie bitte, mich ein bisschen freundlicher zu sehen. Ein grob zerhacktes Seil ist vielleicht leichter zu reparieren als ein Seidenfaden, der sich löst. Sie schrieb ihm täglich solche Briefe, schickte sie nicht immer ab, ging aber jeden Tag um 3 Uhr in eine kleine Konditorei in der Markgrafenstraße aufs Geratewohl, weil Meyer Paris dort seinen Kaffee trank. Manchmal traf sie ihn auch. Sein Witz verflog, wenn er sie traf. Sie schrieb seinen feierlichen Gelegenheitsstil, den er ihr gegenüber sprach. Immer wenn er sie traf, hatte sein Blick einen feierlichen und großen Ernst. Ich komme mit einem fertigen Programm. In Paris, sagte er, in ein paar Wochen, ich glaube in Meudon oder in Versailles, wird alles viel leichter sein. Warum ist es denn so schwer? Ich glaube, weil Sie mir übel nehmen, was Sie mir antun. Die Rhododendren blühten im Tiergarten in ganzen Bergen, gelb, rot, lila. Das Mädchen Cola lief durch den Tiergarten. Wenn sich ihr ein Mann näherte, lief sie schnell davon. Sie saß im Café, wartete, bestellte einen Kaffee, manchmal auch einen Mohrenkopf. Um 4:30 musste sie in der Redaktion sein. Meyer war nicht gekommen. Golisch befestigte mit einem Reißnagel sein neuestes Aquarell, einen märkischen See mit einem Segelschiff über dem Schreibtisch. Miermann war verstimmt. Frechter hat ein Buch erscheinen lassen. Das Wesen der Zeitung. Das ist das Hundeschnäuzigste, was ich je las. Er nennt es Wesen des Kapitalismus, was Wesen der Unanständigkeit ist. Er will Amerikanismus, den Bedürfnissen entgegenkommen, Rationalisierung, Kollektivarbeit. Rationalisierung. Es ist immer dasselbe, sagte Miermann. Sind die Menschen für die Maschine oder die Maschine für die Menschen da? Die Maschine ist eine unendliche Erleichterung. Der Mensch ist kein Packesel mehr. Dafür beherrscht ihn die Maschine. Man erfindet immer dichtere Methoden, um den Menschen seines Denkens zu entwöhnen und bloß an mechanische Handgriffe zu gewöhnen. Andererseits sagt man, dass es bald nicht genug gebildete Menschen gäbe, die die komplizierte Maschinerie beherrschen können. Jahrelang hieß es, sagte Miermann. Mechanisierung. Nur Mechanisierung kann uns vorwärts bringen. Das schaffen sie für Millionen Maschinen in den Betrieben an. Dafür werden dann tausende Menschen, die redlich ihre 100 Mark verdienen wollen, entlassen. Plötzlich ist die Krise da. Heißt es, die Rationalisierung war ganz falsch. Wir sollen mehr Menschen einstellen. Die ganze Rationalisierung hat uns nur die Arbeitslosigkeit gebracht. »Man kann die Menschen doch nicht auf die Straße setzen«, pflegte mein Vater zu sagen, sagte Fräulein Dr. Kohler.
»Das war der Frühkapitalismus. Heute finden wir andere Gestalten«, sagte Gulisch.
»Herr Frechter als Diener des Kapitalismus, das ist richtig«, sagte Miermann.
»Was haben Sie eigentlich gegen Frechter, hä?
»Ich finde ihn nur einen aufgeblasenen Idioten«, sagte Golisch.
»Nein«, sagte Miermann, »er ist gefährlich. Er ist Konjunkteur. Er unterstützt jede Entwicklung, die man hemmen müsste. Er ist für Bluff. Er ist für Trommeln. Er verachtet den Geist. Er findet albern, von Bildung was zu halten. Sport«, sagt er, »und betet den Mikrozephalen an. Ich kenne Frechter.«
»Woher denn?«
»Ich kenne ihn seit 1917.« als ich in Bern während des Krieges Korrespondent für die Berliner Tageszeitung war. Da war der dort deutscher Idealist, verbunden mit leichter Spionage nach allen Seiten. Ich habe ihn 1918 in München wieder getroffen. Damals hat er eine Zeitschrift Sonne von Osten gegründet und die Rednertribüne bei sämtlichen Isten bestiegen. Er war gegen Kapital und Krieg und hielt es mit der menschlichen Seele. Er war für Gemeinschaft und wollte die Welt umarmen. So die Millionen von Schiller unterm Sternenzelt. Mensch, Bruder, Krone der Schöpfung. Er gab seinen Jüngern die Erklärungen für die Zusammenhänge zwischen Krieg, russischer Revolution und dem Kommenden. Frankreich, England, Amerika sind erledigt, ihr Kalk spritzt umher. Ich höre ihn heute noch im Zimmer der Pension am Siegestor. Heute noch. Alle Mädchen lauschten. Zugrunde wird alles gehen, was mit Erkenntnis zusammenhängt und der Ratio. Der Vernünftelnde sei der Sterbende, denn gekommen sei die Sterbestunde der Menschenausnutzung, der Anbetung der Quantität, des tausend Dutzend im Tag. Aufsteige Schau und Intuition, der Osten Buddha, aber Indien war ihm nicht östlich genug. Und er meinte, vielleicht Laoze. Er trug russische schwarze Blusen und ließ sich die Haare bis zum Nacken wachsen. Er hatte Bilder zu hängen, die ein Gewirr von Strichen waren. Das sind wir, sagte er, das Chaos. Eine Art von Sonnenspektrum nannte er die Liebe. Damals schrieb er ein Drama.
Der Sohn, rief Fräulein Dr. Kohler.
Nein, Lasalle, der seinen Vater erschießt.
Ich hab's doch geraten, rief Fräulein Dr. Kohler.
Nein, nicht gerade wegen des Hausschlüssels wie bei Hasenclever, sondern symbolischer, weil wir hinweg müssten über die schuldigen Väter, die kapitalistisch und mechanisch Gesinnten, die sich vermessen hatten, den Dampf und die elektrischen Ströme für das Leben selbst zu halten. Später betete er die Maschinen von kommunistischem Standpunkt aus an, heute vom kapitalistischen.
Haben Sie das Stück gelesen? Fragte Fräulein Dr. Kohler.
Er hat es vorgelesen. Na, was denn?
Ich möchte mal derweilen Kaffee und einen Grappa bestellen, sagte Golisch.
Kuchen? Ohne. Also, was ist mit dem Frächterstück?
Na, in dem Stück gab es endlose Debatten zwischen dem Feldherrn, dem Kapitalisten, einem Herrn in Blau, einem Herrn in Grau, einem Herrn in Gelb und dem Führer. Der Führer war natürlich er. Er floh nach dem Mord mit einem Mädchen, um die Welt neu aufzubauen. Das Mädchen war ein Edelmensch, sollte die Hände über dem Leib falten, ein blaues Gewand tragen und ein blondes Hohlbeingesicht und nichts weiter tun, als den neuen Menschen gebären. Er war Antifeminist, denn sein Ideal war der Held, die Verkörperung von Logos und Eros.
»Ah, Eros«, sagte Fräulein Dr. Kohler. Ach, der ganze Blüherquatsch.
Die Frauen fand er nicht reif für den Geist, er versuchte sie zu heben, womit er auf Maskenbällen begann. Von der Ehe hielt er nichts, der Mann müsse frei bleiben, er propagierte das Mutterrecht. Er verachtete die, die lüstern waren nach einem Ehebund, nach Ansehen und Auskommen. Er hatte eine Geliebte, die er Sonja nannte, obwohl sie Margot hieß. Mit der hat er von Streitigkeiten mit seinem Verleger gelebt, von dem niemand so viel Geld bekommen hat wie er, da er außergewöhnlich geschickte Verträge schloss. Er hat in allen möglichen Zeitschriften geschrieben, sich wohl auch zwischendrin an einem Filmunternehmen beteiligt. Und jetzt hat Kochius einen Narren an ihm gefressen.
Er hat ihn in der Gesellschaft bei Frau Weißmann kennengelernt, sagte Fräulein Kohler.
Ja, haben sich so manche kennengelernt, sagte Golisch. Die famose Theatergründung für Käsebier soll auch dort damals geplant worden sein.
Das ist möglich, sagte Miermann. Aber ich war es, der Frächter Kochius vorgestellt hat.
Ich weiß noch wie heute. Es war nach der Käsebierpremiere im Wintergarten. Frächter fand ihn kapitalistische Kunst und fuhr mit einer Bekannten von mir davon.
Warum ist Frächter nicht Nazi-Intellektueller geworden?
Hätte er auch werden können, sagte Miermann. Er ist es zufällig nicht geworden.
Wird er wahrscheinlich noch.
Eigentlich ein unglücklicher Mensch, sagte Golisch.
Naja, wenn man so will.
Ja, was hat er denn von all seinem Betrieb? Sagte Golisch. Er wird ganz groß heiraten, sagte Fräulein Kohler. Verlieben tut er sich sicher nicht.
Ein armer Mensch, sagte Golisch.
Sie sprachen übrigens vorhin von Käsebier. Wo ist er denn eigentlich? Fragte das Fräulein.
Auf Tournee natürlich, sagte Golisch. Durch ganz Nord- und Westdeutschland.
Augustwoche in Baden-Baden, sagte Fräulein Kohler.
Na, was denn? Sagte Golisch.
Herr Miermann, fuhr er fort, Sie haben vorhin den Frächter als Verräter hingestellt.
Ich bin auch ein Verräter. Ich bin ein Verräter an meiner Klasse.
Wie können Sie so etwas sagen? Rief Fräulein Kohler.
haben Sie je eine Zeile geschrieben, die Ihrer Klasse geschadet hätte, nicht vielmehr genützt?
Aber die Berliner Rundschau ist ein rechtsliberales Organ. Linke Deutsche Volkspartei. Ich bin auf die sozialdemokratische Klippschule gegangen.
Sie sind ein deutscher Romantiker, sagte Miermann.
Muss alles Partei sein, sagte Fräulein Kohler. Wenn, dann gehören Sie zur Partei der Einzelgänger.
Ich möchte ein Buch schreiben, sagte Gulisch. Hölderlin und der Gummikragen, eine Vereinigung von Sozialismus und deutscher Klassik. Warum eine Vereinigung von Sozialismus und Klassik? Warum Sozialismus?
Die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, die unglaublich schlechte Verteilung der Waren. In Argentinien heizen sie die Lokomotiven mit Mais. Hat nichts, aber auch gar nichts mit dieser ungeheuren Verhetzung und Spaltung in Bourgeois und Proletarier zu tun. Ich bin der Meinung, dass die sozialistische Ideologie, diese Festlegung auf eine wissenschaftliche Theorie, von der durchaus nicht feststeht, ob sie richtig ist, die vorurteilslose Forschung hindert. Hölderlin und der Gummikragen könnte die Partei der Geistigen sein.
Vergesst aber nicht, meine Kinder, Hölderlin und der Gummikragen bilden sich auch die Nationalsozialisten ein zu sein, sagte Miermann.
Ach, was der Faschismus, sagte Gulisch. Ist einfach eine Partei der Macht.
Die Form als Inhalt, sagte Miermann.
Ich muss noch mal von Frechter anfangen, sagte Fräulein Kohler. Wie kann er nach dieser ganzen Vergangenheit und seinem Gerede über den Kapitalismus sich a. zu seinem so Amerika-begeisterten Buch hergeben und b. so in Bausch und Bogen Rationalisierungsdiktator in einem Betrieb werden? Aber es ist ein Sprungbrett für ihn. Das finde ich nicht so rätselhaft. Das ist Lebenskampf. Und seine Maschinenbegeisterung ist natürlich ebenso sowjetisch wie amerikanisch.
Der Kollektivismus, sagte Gulisch, braucht als Vorstufe die ungeheure Vermehrung der Konsumptionsgüter, die wir jetzt Amerikanisierung nennen.
Die schlechte Verteilung ihrer Überfülle, sagte Miermann, ist unser Problem. Der Kollektivismus heißt es die Lösung.
Ich glaube auch nicht daran, sagte Fräulein Kohler, dass aus Hass eine glückliche Welt wird. Das glaube ich nicht. Was wir in Russland sehen, scheint bisher eine Verschlechterung der Lebensbedingungen gegenüber Westeuropa, beflügelt durch eine Ideologie. Die Ideologie des Christentums im Römischen Reich war genau dasselbe. Das aber ist das Gegenteil von materialistischer Geschichtsauffassung,